Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20.
Herzlich willkommen zu Teil 2 von Meine Geschichte, das Leben von Joachim Löw. Vergangene Woche habt ihr schon einige Anekdoten und Geschichten von ihm gehört. Aber jetzt kann ich euch versprechen, wird es noch emotionaler und noch privater. Viel Spaß dabei. Ist gar nicht so lange her, da hattest du Geburtstag, bist 65 geworden. Alles Gute an der Stelle natürlich nochmal nachträglich. Wie hast du deinen Ehrentag verbracht?
Eigentlich im ganz kleinen Kreis, Familie, ein paar enge Freunde. Wir waren einfach schön essen, die Zeit ein bisschen genossen, über Gott und die Welt gesprochen. War schön.
Bedeutet dir so eine Zahl irgendetwas?
Ja, nicht unbedingt. Das nicht. Sagen wir mal so, ein Jahr, als ich 60 geworden bin, das war für mich ein bisschen komisch, das muss ich zugeben, weil da haben wir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, das kommst du dann so langsam in das Rentenalter, du gehst dann irgendwie bis in dem Jahrzehnt, wo du vielleicht auf die 70 zugehst, was kommt da noch, was passiert da noch, aber jetzt war das für mich ein Tag wie jeder andere eigentlich auch.
Bist du zufrieden mit deinem Leben im Hier und Jetzt?
Ja, im Moment auf jeden Fall. Ich bin absolut, sagen wir mal, zufrieden, nicht natürlich jetzt immer glücklich und auf Wolke 7 schwebend, aber insgesamt, man muss ja eigentlich auch sehr zufrieden sein, wenn man gesund ist, wenn in der Familie alle gesund sind, und das ist das Allerwichtigste, glaube ich, im Leben. Und ich kann ja schon ein bisschen zurückblicken auf ein paar Jahre, wo ich sehr viel erlebt habe in meiner Zeit als Trainer. Es war häufig eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der Zug fährt berghoch und der Zug fährt wieder runter. Man erlebt sehr, sehr vieles in kurzer Zeit. Und von daher ist natürlich auch für mich so ein bisschen gut gewesen, dass ich mal ein bisschen in ruhigere Fahrwasser kam und mein Leben mal so ein bisschen ausgleichender war, wie das vorher der Fall war.
Weil du gerade von Glück gesprochen hast, was macht dich denn eigentlich unglücklich?
Was mich unglücklich macht? Ja, unglücklich machen mich manche Dinge schon auch. Unglücklich machen mich Krankheiten, unglücklich machen mich Probleme, die vielleicht nicht immer so schnell gelöst werden können. Unglücklich machen mich unehrliche Menschen.
Wie viel hast du eigentlich da in deinem Leben getroffen, unehrliche Menschen? Waren es sehr viele Menschen, die du in deinem Leben getroffen hast, die unehrlich waren?
Immer wieder mal, natürlich, klar. Das glaube ich, das bringt das Leben auch mit sich, dass man auch manchmal Enttäuschungen erfährt, von denen man vielleicht es nicht gedacht hat oder nicht geglaubt hätte. Aber insgesamt habe ich einen sehr, sehr guten, engen Freundeskreis. Und das ist dann auch das Wertvolle im Leben.
Weil du deinen Freundeskreis ansprichst, ich fand ganz interessant, als bekannt gegeben wurde, dass du heute mein Gast sein wirst, haben sich so viele Menschen gemeldet. Ich meine, jeder in Deutschland kennt dich oder meint dich zumindest zu kennen. Deutschland kennt dich. Gibt es eigentlich irgendeine Person, die alles über dich weiß?
Alles, das weiß ich nicht, weil jeder hat ja irgendwie auch so das ein oder andere Geheimnis. Aber natürlich gibt es in meiner Familie, meine Frau, natürlich Menschen, die sehr viel über mich wissen, die mich natürlich mit allen Schwächen auch kennen und mit allen Problemen, die es gab über die vielen Jahre und mit denen ich viele, viele Stunden, Tage, Wochen, Monate verbracht habe. Und die wissen natürlich schon sehr viel über mich.
Wie groß ist eigentlich dein Inner Circle? Wie viele Leute sind das?
Das weiß ich, das kann ich so schlecht benennen. Aber ich habe ja auch einige Brüder mit Partnerinnen und einige enge Freunde, vielleicht 10 bis 15.
Mhm. Ja, interessant. Dann gucken wir doch jetzt mal auch ein wenig sportlich. Du bist jetzt seit einigen Jahren nicht mehr auf der großen Fußballbühne unterwegs. Du hast schon mehrfach betont, dass du 2018 hättest aufhören sollen. Ich übrigens war froh, dass du es nicht gemacht hast. Ich fand es gut, dass du da weitergemacht hast. Was mich interessiert, wie lange hat es eigentlich dann nach deinem Ende gebraucht, dass du dich von der Nationalmannschaft und von dem Amt emanzipieren konntest?
Das hat schon auch eine Weile gedauert. Ich denke, da habe ich fast schon auch ein Jahr Zeit benötigt, um dann ein bisschen Abstand zu bekommen. Ich habe nach meinem letzten Spiel im Wembley gegen England, bin ich ja in den folgenden Länderspielen häufig zu Hause vorm Fernseher gesessen und war eigentlich so gefühlt war ich nervöser, als ich damals war am Spielfeldrand, weil natürlich habe ich mit vielen Spielern einen langen Weg irgendwie verbracht und Spieler lange begleitet. Das waren immer noch sowas wie meine Spieler. Und von daher habe ich schon auch eine Weile gebraucht, um mich emotional so ein bisschen wieder irgendwie zu entfernen und ein bisschen Distanz zu gewinnen. Wo ich gemerkt habe, dass wieder so richtig eigentlich auch kribbelt war bei der EM im letzten Jahr, weil die deutsche Mannschaft war natürlich auch wieder, sagen wir mal, auf einem sehr guten Niveau, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, hat die Menschen wieder begeistert, wieder einen tollen Fußball gespielt. Und da war ich ja bei einigen Spielern auch im Stadion und da habe ich schon auch gemerkt, es lässt mich ja nicht los für ganz.
Weil du gesagt hast, es hat ja eine gewisse Zeit gebraucht, um dann auch loszulassen, so ein Jahr. Hattest du auch irgendwie die Sorge, dass vielleicht dein Stellenwert nachlässt, weil du nicht mehr unmittelbar mit diesem Amt verknüpft bist?
Nein.
Oder war das eine Befreiung auch?
Popularität hätte ja schon auch, sagen wir mal, ist ja was irgendwie ein spannendes Thema auf der einen Seite. Es hat ja auch jetzt irgendwie aber zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite ist ja immer so, in unserem Beruf arbeitet man ja, damit man irgendwie den maximalen Erfolg erreicht. Ja. Und das zieht natürlich Popularität mit, bringt es mit sich und natürlich auch Aufmerksamkeit. Und das ist auch irgendwie was Schönes und es bestätigt ja auch irgendwie den Erfolg, den man hat, dass sich manche Rückschläge irgendwie gelohnt haben, die man vielleicht erleben musste und dass man auch eine Belohnung erfährt. Manchmal ist die Popularität aber auch gefährlich, wenn sie natürlich auch gewisse Grenzen überschreitet. Und das habe ich natürlich in meiner Zeit als Bundestrainer natürlich auch immer wieder mal erlebt. Also es ist nicht unbedingt schön, zum Beispiel nach dem Titel 2014, wenn ich irgendwie mit Freunden an irgendeinem Strand vielleicht ein Espresso trinken wollte in der Badehose und man wird überall hin von Paparazzis verfolgt. Dann das macht schon was mit einem. Und das war natürlich für mich auch manchmal so belastend, wenn es über das Sportliche oder über das Berufliche hinausgeht und so ins Private reingeht. Und es war ja auch so, dass natürlich auch meine Familie dann irgendwie von Paparazzis verfolgt worden ist und so. Und das ist schon auch belastend.
Laut ChatGPT gehörst du zu den 5 bekanntesten Deutschen überhaupt. Und du warst dann eben unser Weltmeistertrainer und jeder hat ja dann auch irgendwo angenommen, dass du einer von uns allen plötzlich bist. War das irgendwann auch mal so belastend, diese Phase, wo du dir die Frage gestellt hast, ob das andere Tolle es auch wert ist, diese belastenden Sachen in Kauf zu nehmen?
Nein, ich habe irgendwie natürlich gelernt, damit umzugehen und habe mich ja auch an solche Situationen ein bisschen gewöhnen können über die Jahre hinweg. Auf der einen Seite war das schon auch irgendwie schön, wenn man so als Bundesjogi vielleicht auch adoptiert worden ist in dieser großen Fußballfamilie. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich sehr lange auch Trainer war und dann auch ein Teil dieser Familie war. Und von daher war das für mich jetzt schon auch absolut okay. Mhm. Aber es ist manchmal halt auch einen Schritt zu weit gegangen in manchen Situationen. Und da muss man dann auch lernen, irgendwie damit umzugehen. Wenn es eben die Familie betrifft, die Frau, die Brüder, die Mutter, vielleicht auch enge Freunde. Und wenn man irgendwo ist und man kann in Ruhe nicht mehr irgendwie ein Gespräch führen oder in Ruhe einen Kaffee trinken, dann wird es manchmal schon auch belastend.
Wie ist es denn heute?
Heute ist besser. Heute kann ich mich schon auch ein bisschen, sagen wir mal, dem entziehen. Es ist auch natürlich auch ein bisschen besser geworden. Was anders ist, wenn ich ins Stadion gehe, dann ist natürlich schon auch wieder eine andere Situation. Aber mittlerweile ist für mich auch deswegen ein Stück Heimat hier, weil in Freiburg kennen mich die Leute. Hier gehe ich schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten irgendwo ein und aus. Und von daher ist für mich eigentlich gut. Hier weiß ich, wo meine, sagen wir mal, Plätze sind, wo ich auch Ruhe finde, wenn ich mal irgendwelche Dinge zu besprechen habe mit Freunden oder mit anderen Menschen oder so. Dann finde ich hier schon meine Rückzugsmöglichkeiten.
Glaubst du denn, dass du immer noch, weil das, ich fand das den Begriff gerade ganz schön, wo du gesagt hast, als Bundesjogi adoptiert worden, bist du denn noch unser adoptierter Bundesjogi?
Nein, das nicht mehr. Das hat sich auch ein bisschen natürlich verändert. Jetzt haben wir ja andere Bundestrainer gehabt seit meiner Zeit und von daher bin ich natürlich ein Teil der Familie, klar. Und wir haben ja auch viele schöne, intensive und erfolgreiche Jahre erlebt zusammen. Und meine Verbindungen zu Fans und zu Spielern und zu meinen Weggefährten, die ist natürlich auch immer noch vorhanden.
Ist es dein absoluter Wunsch, wieder Trainer zu sein?
Ist schon auch so, dass wenn ihr natürlich ein Angebot kommt, was mich echt brennend interessiert, wo viele Stimmen in mir Ja sagen.
Was könnte denn so ein Angebot sein?
Dann würde ich jetzt nicht Nein sagen können, wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, dass ich natürlich eher auch mit Nationalmannschaften in Verbindung gebracht werde. Und dass ich da natürlich auch sehr lange und viel Erfahrung gemacht habe. Also ich weiß, wie man auch sehr gute Individualisten, die man hat, ein gutes Team formen kann. Ich weiß, wie man sich auf ein Turnier vorbereiten kann mit einer Mannschaft, die nicht tagtäglich da ist. Und ich weiß eben auch, wie es bei Turnieren läuft. Ich habe sehr viel Erfahrung gemacht bei Turnieren. Ich glaube, dass das meine Stärke ist. Ich hätte sehr viele Ideen zu arbeiten als Vereinstrainer, bin mir aber nicht mehr sicher, weil ich schon sehr lange raus bin, ob ich noch überhaupt so diese Energie für 2-3 Jahre aufbringen würde, jeden Tag mit ganz jungen Spielern irgendwie zu arbeiten. Dann bin ich mir nicht sicher. Und meine Erfahrung ist Nationalmannschaft. Und wenn ich dann manchmal so zurückdenke an Turniere, das ist schon auch das Salz in der Suppe, eine Weltmeisterschaft zu spielen. Das ist irgendwie das Allergrößte, was ein Trainer oder ein Spieler erleben kann. Und das übt natürlich auf mich schon auch natürlich einen Reiz aus.
Könntest du denn dann ausschließen, nochmal Vereinstrainer zu werden?
Ich glaube, meine Anfragen, die ich in den letzten 2-3 Jahren waren ausschließlich von Verbänden oder bis auf ganz wenige Ausnahmen. Mhm. Ich glaube, dass das für mich auch eher, sagen wir mal, in Frage käme.
Also kein Vereinstrainer mehr,
Joachim Löw? Ich glaube nicht, nein.
Mhm. Gibt es einen Zeitpunkt, wo du sagst, wenn ich bis hierher keinen neuen Verband gefunden habe, dann ist es vorbei, dann mache ich auch nichts mehr?
Nein, das will ich mir natürlich offen lassen, weil es kann ja immer mal ein Zeitpunkt kommen, der vielleicht auch ein bisschen später ist, wo ich sage, okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da empfinde ich sehr viel Freude und auch Leidenschaft dafür. Natürlich, wenn ich jetzt so manchmal daran denke, im nächsten Jahr findet die WM statt, 2026 in den USA, Mexiko, Kanada. Es wird in solchen Ländern wird es explodieren, die Stimmung. Und es wäre natürlich für mich wahrscheinlich eine Freude, da dabei zu sein. Aber im Moment gibt es jetzt keine Möglichkeit. Ich meine, wo ich sage, das ist auch wirklich vielversprechend. Und es gibt jetzt im Moment, Stand heute, auch kein konkretes Angebot. Es gab es, aber die habe ich dann eben auch abgelehnt. Jetzt im Moment gibt es keines.
Dein großes Ziel ist es aber, bei der WM dabei zu sein?
Es wäre sicherlich eine gute Vorstellung. Ja. Mhm. Und wenn sich die Möglichkeit ergäbe, dann wäre das schon ein Ziel. Ja.
Ich würde mich sehr freuen. Wenn das nicht kommen sollte, wenn die Angebote, die kommen, dir nicht zusagen und du nichts mehr machen würdest, hättest du dann trotzdem deinen Frieden?
Dann hätte ich trotzdem meinen Frieden auf jeden Fall. Es gibt ja auch immer noch andere Aufgaben im Fußball. Kann ich mir natürlich auch mal vorstellen. Weil welche? Da gab es ja Ja, es gibt in beratender Funktion Möglichkeiten für mich. Das gab diese Anfrage gab es immer mal. Es gab auch schon die Anfrage, mal als vielleicht als Sportdirektor zu arbeiten. Ich glaube, das würde meine Kompetenz aber überschreiten. Also da sehe ich schon auch irgendwo die Grenze, dass ich das vielleicht eben nicht in dem Maße kann wie andere. Ich bin schon ein Trainer. Das ist das, was ich gelernt habe, irgendwie auch von der Pike auf und was ich immer gemacht habe. Und ich sage es mal, bei dem sollte ich auch bleiben oder vielleicht auch ein bisschen in anderer Funktion eine Philosophie für einen Verein vielleicht ein bisschen zu modifizieren, mal zu verbessern, ein bisschen zu analysieren. Solche Dinge, da glaube ich schon auch in der Entwicklung von jungen Spielern zu Spielern, die dann nachher in der Weltklasse sein können oder sollen. Ich glaube, diese Erfahrung habe ich.
Sollte das aber in Deutschland sein oder wäre dir das egal, das, was du gerade beschrieben hast?
Als Trainer habe ich es ja immer ausgeschlossen, nach meiner Zeit als Bundestrainer, dass ich beim Verein in Deutschland als Trainer arbeite. In anderer Funktion ist das natürlich vorstellbar. Und
darf ich einmal nachfragen, warum hast du das eigentlich ausgeschlossen, in Deutschland dann als Vereinstrainer?
Weil ich hier 15, 16, 17 Jahre mit 2 Jahren Co-Trainer bin, ich hier jede Woche 2-3 Mal durch ganz Deutschland gereist, habe mir so viele Spiele auch angeschaut, kenne eigentlich jedes Stadion in- und auswendig. Mhm. Das war für mich nicht mehr so von großem Interesse und ein großer Anreiz. Ich war Trainer der Nationalmannschaft und habe zu manchen Vereinen einen sehr guten Kontakt gepflegt, zu manchen Vereinen manchmal ein bisschen weniger, zu vielen Trainern ein gutes Verhältnis gehabt, zu manchen Trainern auch ein bisschen weniger Draht gehabt. Das bringt eben das auch mit sich. Es sind ja unterschiedliche Interessen immer, Nationalmannschaft und Vereinsfußball. Aber das habe ich von vornherein ausgeschlossen. Ich war hier ein Bundestrainer. Okay. Dann hätte mich natürlich als Trainer das Ausland ein bisschen mehr gereizt.
Mhm. Ja, verstehe. Aber in einer anderen Funktion, beratender Funktion, würdest du das auch in Deutschland?
Das will ich nicht ausschließen.
Ja, okay. Hey, Jogi, Schnellfragerunde. Der beste Spieler, den ich je trainiert habe?
Das wäre ungerecht, die Frage zu beantworten, weil ich hatte ja eine unglaubliche Anzahl an wirklich auch fantastischen Spielern. Der konstanteste vielleicht von allen war über die vielen, vielen Jahre vielleicht der Philipp Lahm. Mhm.
Ballack oder Lahm?
Beides waren sehr gute Kapitäne. Vor Philipp Lahm war Ballack. Ballack war ja auch eine schwierige Entscheidung. So, er war dann 2010 verletzt. Es hat dann auch ein bisschen, sagen wir mal, Schwierigkeiten gegeben, so am Ende dann, wie das auseinanderging. Aber beide haben für Deutschland wahnsinnig viel getan. Und beides waren unglaubliche Leader und unglaublich, bisschen in unterschiedlicher Form, mit unterschiedlichen Charakteren. Aber beide waren fußballerisch zu ihrer Zeit Weltklasse.
Würdest du das in der Thematik nochmal genauso wieder machen, aus heutiger Sicht?
Ich habe damals schon auch versucht, Michael Ballack irgendwie klar, sagen wir mal, seine Perspektive irgendwie aufzuzeigen. Er war dann schon auch über 30, er kam zurück nach Deutschland, hat bei Leverkusen gespielt, war dann auch längere Zeit verletzt und ich habe ihm dann auch gesagt, so schwierig es auch ist, aber jetzt haben wir bei 2010 mit einer sehr jungen Mannschaft erfolgreich gespielt. Wir haben, sagen wir mal, sehr gute Fortschritte gemacht. Ich würde die Konstellation gerne so halt auch eben weiterführen und diese Mannschaft hat vielleicht die nächsten 4 oder 6 Jahre Perspektive und deswegen habe ich meine Entscheidung so getroffen. Er war natürlich schon auch persönlich sehr enttäuscht und es hat dann auch ein bisschen Auseinandersetzungen gegeben. Aber es ist heute auch irgendwie vergessen. Aber der Michael war, wir haben auch einige Jahre gehabt, wirklich auch ein Klassenspieler und ein sehr, sehr guter Kapitän, der damals, so 2006 bis 2010, natürlich auch, sagen wir mal, der Mannschaft und Deutschland insgesamt wahnsinnig viel Positives gegeben hat.
Also würdest du heute nochmal aus der Rückschau sagen, es war richtig?
Das war aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, ja.
Schwierigste sportliche Entscheidung?
Die allerschwierigste, ja, das gab in meiner Zeit schwierig, das gehört immer zu der schwierigsten Aufgabe eines Trainers, weil man zerstört Träume manchmal. Spieler bereiten sich vor auf ein Turnier. Die wollen irgendwie dabei sein bei einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, arbeite hart dafür. Und da habe ich einige Träume zerstört. Ich habe Spieler weinen gehört und gesehen, wenn die Entscheidung gefallen ist. Und das hat mir schon auch manchmal sehr wehgetan. Besonders wehgetan hat mir es zweimal beim Kevin Kurani, weil der Kevin Kurani Torschützenkönig war in der Bundesliga. Aber unsere Spielweise war ein bisschen mehr auf den Miroslav Klose zugeschnitten. Der hätte in unsere Spielweise, in unsere Idee besser gepasst. Aber der Kevin war so ehrgeizig und auch immer so klar und so korrekt und so motiviert, irgendwie dabei zu sein. Ich musste zweimal bei Turniere absagen. Das war für mich selber extrem hart. Heute haben wir Gott sei Dank wieder ein gutes Verhältnis. Er hat mir das irgendwie nachgesehen, aber für ihn war es wirklich sehr, sehr hart.
Weil du auch sagst, das ist für dich hart, weil du hast bei vielen dann Tränen gesehen. Musstest du auch irgendwo bei irgendeiner Entscheidung mit den Tränen kämpfen, weil es dir so nahe gegangen ist?
Mit Tränen kämpfe ist vielleicht das falsche Ausdruck, aber ich habe natürlich auch manchmal bei Entscheidungen schon auch mal die ein oder andere schlaflose Nacht gehabt, gerade bei Turnieren, wenn wir irgendwie entscheiden mussten, wie sieht der Kader aus, der endgültige Kader? Wer geht mit nach Brasilien? Und ich musste dann auch aus dem Vorbereitungscamp in Südtirol 2-3 Spieler nach Hause schicken. Zum Beispiel der Marcel Schmelzer, der in der Vorbereitung dabei war. Wir sind nachher Weltmeister geworden, aber er war jetzt nicht dabei. Das sind natürlich schon Entscheidungen für einen Trainer, die gehen einem schon nahe. Es ist immer im Sinne der Sache und im Sinne des Erfolges und für die Mannschaft, das weiß man. Und wenn man so Spieler sieht, wie sie darum kämpfen, um so eine Möglichkeit, dann hätte mich das manchmal schon auch, sagen wir mal, berührt und ist mir auch nahegegangen. Und eine Entscheidung, die mir besonders wehgetan hat, vielleicht war das die allerschlimmste im Nachhinein, als ich bei der WM 2014 musste der Per Mertesacker, habe ich vorm Spiel gegen Frankreich auf die Bank gesetzt. Der Per war bei der Nationalmannschaft, ich glaube, seit 2004 oder 2005. Der Per hat annähernd 100 Länderspiele gemacht bis zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, 98. Und er hätte mich eigentlich in seiner ganzen Zeit über die vielen Jahre nicht einmal enttäuscht. Trotzdem habe ich müssen die Entscheidung treffen, dass gegen Frankreich im Viertelfinale Jérôme Boateng und Mats Hummels in der Innenverteidigung spielen. Aus Gründen vielleicht, weil sie vielleicht ein bisschen schneller waren, andere Stärke hatte als der Per. Und da musste ihm Per diese Entscheidung mitteilen. Und er hat mich nie enttäuscht. Und das war für mich besonders schwierig. Und was mir am meisten imponiert hat, war, dass der Per zu mir gesagt hat, Trainer, für mich ist das die schlimmste Entscheidung, auch wahrscheinlich in meiner Karriere. Aber eines kann ich Ihnen versprechen. Ich will nur eines, Weltmeister werden. Und Sie können sich ab morgen auf mich wieder verlassen. Ich werde eine schlaflose Nacht haben. Aber morgen, wenn es gegen Frankreich geht, bin ich der Erste, der in der Kabine alle anfeuert und jedem hilft und voll für die Mannschaft da bin. Und das war eigentlich vielleicht so ein Moment, wo ich gedacht habe, wie professionell ist der Per? Was für ein Vorbild, was für eine Persönlichkeit in so einem schwierigen Moment. Und am nächsten Tag war es in der Tat so, er war derjenige, der jeden Einzelnen unterstützt hat, bis dann halt auch zum Finale, bis zum letzten Pfiff und bis zur letzten Sekunde war der Per dann da. Und das war, sagen wir mal, Erfahrung für mich, so einen Spieler auch zu erleben, so eine Persönlichkeit, der so stark ist, auch in so einer großen Enttäuschung diese Stärke beweist. Das hat mir schon auch besonders imponiert.
Jubel.
Ja.
Auf die Antwort bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Wer ist der berühmteste in deiner Telefonliste?
Der berühmteste, ja, vielleicht natürlich jetzt hier in Deutschland Angela Merkel, weil sie war ja so lange Bundeskanzlerin. Ja. Die würde jetzt nicht unbedingt stören wollen zu dem Moment, wenn ich mein Handy dabei hätte.
Hast du nicht dabei?
Hätte ich es dabei. Nein, zu so einem Termin nehme ich natürlich keine Telefone mit. Dann lasse ich im Auto liegen. Sonst werde ich vielleicht auch ständig gestört oder unterbrochen. Wenn ich es dabei hätte, würde ich wahrscheinlich Thomas Müller anrufen.
Ach, ja.
Weil wenn der Thomas Müller am Apparat ist, dann würden wir uns gegenseitig irgendwie wieder den neuesten Witz erzählen, könnte lachen. Und dann hätten wir noch ein bisschen Humor zum Schluss.
Ja, ja. Erzählt er mehr Witze oder du mehr Witze dann?
Wir erzählen uns beide in der Regel immer einen oder sowas. Er hat immer einen guten und ich, wenn ich den Thomas treffe, dann überlege ich mir auch wieder einen, den er vielleicht noch nicht kennt und so. Und dann haben wir eigentlich auch manchmal, auch so früher schon während der Länderspiele und so oder dazwischen, manchmal viel Spaß miteinander gehabt.
Junge, willkommen zu unserer Challenge. Derjenige, der weniger Versuche braucht, um die Flasche, die du eingestellt hast, abschießt, gewinnt natürlich. Weil wir es ja immer so machen, dass der Verlierer auf Instagram ein Bild posten muss. Du hast ja kein Instagram. Das heißt, sollte ich gewinnen, darf ich mir aussuchen, dass du mir ein Bild schickst und das würde ich dann auch bei mir posten. Haben wir einen Deal?
So machen wir es.
Okay, wer beginnt?
Beginn du.
Okay, also wir starten hier ab da oben. Ne? Eieiei, so, dann schauen wir doch mal. Los geht's. Oh. Eins. Oh. Das glaube ich doch jetzt nicht. Ah. Zwei.
Das ist natürlich nicht zu toppen.
Das so, schauen wir mal. Zwei sind zu schlagen.
Von hier?
Ja. Eins.
Die muss bleiben.
Ja, muss bleiben.
Und von der Wand weg darf er auch nicht.
Eigentlich nicht. Zwei. Damit habe ich gewonnen, Jogi.
Ja.
Du darfst aber gerne, wenn du möchtest, noch fertig machen, oder? Drei. Vier. Jogi.
Vielen Dank. Verdient. Das war eine Demonstration von dir.
Jogi, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. War eine große Freude. Vielen Dank.
Okay, ja, ja.
Ich hoffe natürlich wirklich sehr, dass wir dich nochmal am Platz sehen werden.
Danke dir, ja. Alles klar.
Danke.
Alles Gute.
Dankeschön.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20.